Ja, dreimal. Steht da vorne nochmal. Stand eben auch schon da. Viele wissen jetzt, um welchen Text es geht, die bibelfest sind und die sich in der Bibel auskennen. Ich denke, die haben jetzt schon so ziemlich eine Idee. Denn es gibt es mit Petrus ja zwei Geschichten, zwei Berichte mit dem dreimal. Der eine ist ein Bericht des Scheiterns. Wobei ich auch da, ich tendiere immer dazu, die Leute ein bisschen in Schutz zu nehmen. So den sogenannten ungläubigen Thomas, da sage ich immer, wer bitteschön hat denn damals geglaubt, ohne zu sehen, von den anderen 11 Jüngern? Ja, eigentlich keiner, ja. Nur Thomas war beim ersten Mal sehen dummerweise nicht dabei. Also womit hat er diesen Namen verdient? Die anderen haben doch auch erst geglaubt, als sie gesehen haben. Und so ähnlich geht es mir auch mit Petrus. Letztes Mal hatten wir den Petrus, der auf dem Wasser läuft. Aber dann ist ja auch Petrus, der dann dreimal Jesus verleugnet. Da frage ich auch mal so rein, wer bitteschön von den anderen Jüngern war denn zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch da? Richtig, Johannes und Petrus, die zwei. Der Rest war weg. Ja, die hatten schon vorher in den Sack gehauen. Also war eigentlich Petrus auch hier wieder der, der eigentlich neben Johannes oder zusammen mit Johannes am meisten gewagt hat. Und ja, wer viel wagt mit Jesus, das hatten wir ja schon letzte Woche, der kann auch mal anfangen zu sinken. Der kann auch mal anfangen unterzugehen. Und von daher muss ich jetzt mal sagen, wer im Glauben Dinge wagt, wird auch hier und da scheitern. Ich würde fast sagen, das gehört dazu. Und das haben wir, wenn wir mal wachsam Biografien lesen von sogenannten Glaubenshelden. Die haben alle auch ihre Krisen gehabt. Die haben alle auch ihre Niederlagen gehabt. Die schlechten Biografien schildern das nicht. Die guten schildern diese Krisenzeiten auch. Also allein daran könnt ihr die Qualität von Biografien unterscheiden. Die guten Biografien schildern das immer mit. Ich habe damals während meiner Ausbildung auch eine Krise gehabt und war drauf und dran, das Handtuch zu werfen. Und damals hat meine Mutter mir dann gesagt, du kannst Biografien lesen, wer du willst, wer im Reich Gottes etwas bewegt hat, hat immer auch solche Punkte gehabt, wo er nicht mehr wollte, wo er gedacht hat, es geht nicht mehr weiter. Damals habe ich mich darüber geärgert, dass sie das so gesagt hat, weil ich das ziemlich herausfordernd oder sogar etwas überfordernd fand. Aber es ist was dran. Und heute wollen wir mal danach fragen, wie geht Jesus denn mit dieser Krise des Petrus um? Ja, mit diesem Versagen, mit diesem dreimal Verleugnen. Auf der einen Seite sagt ja Jesus, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Und was macht er denn jetzt mit diesem Leugner? Wie geht er mit dem um? Ganz konkret, ganz praktisch. Wir lesen dazu Johannes 21, 15 bis 19. Ich versuche dran zu denken. Mal schön weiter zu klicken. Ja, genau. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht Jesus zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb, und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selber und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Da stimmt die Reihenfolge noch nicht. Überheblich. Der Petrus hat natürlich einen Hang zur Überheblichkeit. Und wenn sie alle weglaufen würden, ich nicht. Und wenn sie dich alle verleugnen, ich nicht. So hatte er noch kurz vor der Gefangennahme Jesu getönt. Und daraufhin hatte Jesus ihm das ja vorhergesagt. Ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Und genau so ist es gekommen. Und hier steckt ja auch was drin. Jesus fragt ja eigentlich nach dieser Überheblichkeit. Hast du mich mehr lieb als die anderen? Ja, wenn ich jetzt hier irgendjemanden fragen würde, die meisten kenne ich jetzt noch nicht so mit Namen, aber Rebecca, hast du Jesus mehr lieb als alle anderen hier im Raum? Ich muss jetzt nicht antworten. Ja, also da steckt natürlich von Seiten Jesu schon eine kleine Provokation drin in dieser Frage. Ja, noch vor kurzer Zeit, ich weiß nicht, 2 Wochen, 3 Wochen, wie lange das jetzt hier nachher war, es ist ja schon wieder am See Genezareth, also müssen die ja schon wieder von Jerusalem nach Galiläa gelaufen sein, also kann es nicht 1-2 Tage danach gewesen sein. Aber kurz danach, noch vor kurzem hast du gesagt, und wenn sie alle, ich nicht. Ja, ich habe mehr Glauben, ich bin stärker, ich habe dich mehr lieb. Das hatte Petrus ja so rausgehauen. Also Jesus fragt ihn eigentlich nach dem, was er noch vor kurzem selber behauptet hat. Er fragt eigentlich hier so ein bisschen nach dieser etwas überheblichen Art des Petrus, ich werde nicht scheitern. Ich kann das, ich bringe das. Und Jesus hat mit ihm gegessen, er hat also mit ihm Gemeinschaft gehabt. Übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, wenn wir jemanden mal auf etwas aufmerksam machen wollen, was nicht so richtig in Ordnung ist, zumindest erstmal in unseren Augen, dann gehört erstmal dazu, dass ich Liebe teile, dass ich Gemeinschaft mit ihm habe und dann, also nicht so, hallo, ich muss mal mit dir reden und dann kommt gleich der Knüppel raus. Jesus geht erstmal ganz liebevoll mit dem Petrus um. Ja, es ist ja erstmal das Wunder des Fischfangs zum zweiten Mal. Das erste Mal ist ganz am Anfang ihrer Begegnung. Jetzt passiert es zum zweiten Mal. Dann essen sie zusammen. Und als sie damit fertig sind, dann kommt Jesus hier. Und jetzt auch nicht mit dem dicken Knüppel, sondern der Petrus hat ja schon geweint. Der hat ja schon Buße getan eigentlich über dem, was er da getan hat. Und jetzt Jesus so ganz liebevoll, du Petrus, wir müssen mal reden. Hast du mich, jetzt ergänze ich mal so in Klammern, steht ja nicht da, hast du mich wirklich mehr lieb als die anderen? Und die Antwort des Petrus ist ambivalent. Ja, Herr. Aber dann kommt doch nicht, ich habe dich mehr lieb als die anderen, sondern du weißt, dass ich dich liebe. Im Griechischen ist ja noch ein kleines Ding drin, ihr habt vielleicht schon mal gehört, es gibt ja im Griechischen verschiedene Worte für Liebe. Das Wort Agape, das gab es schon vor der Bibel, ist ein altes Wort, war aber eigentlich ist im klassischen Griechentum kaum benutzt worden. Und im Neuen Testament hat Jesus und die Schreiber das aufgegriffen und sie haben es viel öfter benutzt, als es damals üblich war. Und sie haben es vor allen Dingen benutzt für die Liebe Gottes, für diese bedingungslose Liebe, die Gott zu uns hat. Und Jesus benutzt hier dieses Wort und fragt den Petrus, hast du mich mit dieser göttlichen Liebe, die bedingungslos ist, die unerschütterlich ist, die alles trägt, hast du mich mit dieser Liebe lieb? Und interessant ist, Petrus antwortet hier mit Phileo, also mit dem anderen Wort an dieser Stelle, das also eigentlich eher die Bruderliebe bezeichnet. Ja, also so die Liebe der Menschen untereinander. Also er geht da schon ein Stück zurück. Und dann sagt Jesus, ja, das nehme ich dir ab. Und weil das so ist, kriegst du diesen Auftrag, weide meine Lämmer. Aber dann sagt er zum zweiten Mal, Petrus, hast du mich lieb? Dasselbe Spiel, Jesus Akapao, also diese Gottesliebe, Petrus Phileo, also die Bruderliebe. Also Philadelphia, dieser Käse, heißt eigentlich Bruderliebe. Und auch jetzt wieder, Jesus, den gibt den Auftrag. Er sagt nicht, das glaube ich dir nicht oder irgendetwas, sondern ja, okay, dann weide meine Schafe. Er kriegt den Auftrag. Beim dritten Mal, spätestens klingelt es, glaube ich, bei dem Petrus. Dreimal, da war doch was. Und er wird traurig, weil er spürt, Jesus legt ganz sanft und ganz liebevoll und doch auch deutlich seine Hand auf seinen wunden Punkt. Und das ist etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist. Jesus kennt ja unsere Wunden. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, es ist Gnade, dass er uns nicht alle Schwachstellen gleichzeitig zeigt. Ich glaube, das würden wir nicht verkraften. Sondern er zeigt uns immer ein, zwei, drei Baustellen, an denen wir arbeiten sollen. Und wenn wir die bearbeitet haben, dann kommt die nächste. Ich muss euch eine Illusion nehmen, das endet nicht, solange wir hier auf dieser Erde unterwegs sind. Er wird uns immer wieder eine weitere zeigen, damit wir weiter wachsen können, damit wir weiter reifen können. Es ist seine Gnade, dass er uns nie alles auf einmal um die Ohren haut. Er haut uns überhaupt nichts um die Ohren. Sondern er geht so mit uns um, wie wir das brauchen. Und er hat ja schon die ersten beiden Male dem Petrus gesagt, ich will dich weiter gebrauchen. Aber diesen einen Punkt, den müssen wir bearbeiten, den müssen wir klären. Auch das finde ich so liebevoll hier, dass Jesus deutlich macht, ich kann dich gebrauchen, ich will dich gebrauchen, trotz deiner Niederlage. Und trotzdem müssen wir daran arbeiten. Das sind keine Gegensätze. Jesus sagt auch interessanterweise nicht, also Petrus, zuerst müssen wir das klären und dann kann ich dich gebrauchen. Sondern schon bei den ersten Malen, wo der Petrus vielleicht noch nicht ganz begriffen hat, worum es geht, kommt der Auftrag wieder. Es gibt auch in unseren Kreisen manchmal solche Sätze, wenn wir dieses oder jenes tun oder nicht tun, dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Hallo? Jesus hat gesagt, wenn die schweigen würden, würden die Steine rufen. Kyros, der alttestamentliche König, der, was war er, Perserkönig, also sicher einer der größten Heiden seiner Zeit, den bezeichnet Gott als seinen Messias. Er sagt, der muss tun, was ich von ihm will. Den kann ich benutzen. Wenn er den benutzen kann, dann auch jeden anderen. Ja, also ich glaube, da machen wir einfach Gott klein, wenn wir sagen, wenn das passiert, dann kann Gott nicht. Gott kann. Gott kann ohne uns, Gott kann mit uns. Die Frage ist doch hier, es geht hier nicht darum, kann Jesus den Petrus noch gebrauchen oder nicht, sondern es geht um den Petrus. Der Petrus braucht Heilung. Der Petrus braucht Wachstum. Jesus kommt an sein Ziel, entweder mit einem anderen oder er benutzt den Petrus so, wie er Kyros benutzt hat, wie er Nero benutzt hat, wie er die Christenverfolgung in Jerusalem. Wenn die Christenverfolger in Jerusalem gewusst hätten, dass sie damit die Mission erst richtig in Gang bringen, die hätten sich das verkniffen. Ja, die hat Gott benutzt. In ihrer ganzen schrägen Vorstellung, sie wollten ja damit sogar Gott dienen, oder? Aber waren natürlich völlig daneben. Aber Gott hat sie trotzdem gebraucht. Also zu sagen, Gott kann diesen oder jenen oder kann uns unter diesen oder jenen Umständen nicht gebrauchen, Gott kann immer. Aber die Frage ist, dient es uns zum Segen? Oder ist es dann so eine Sache, ja, also den Kyros hat Gott zwar gebraucht, aber im Himmel werden wir, wenn er sich nicht irgendwann noch bekehrt hat, voraussichtlich nicht antreffen. Und Jesus hätte den Petrus sicher auch ohne Heilung gebrauchen können. Aus seiner Macht heraus. Aber der Petrus wäre dabei kaputt gegangen. Der Petrus braucht das. Ich brauche das. Heilung und Heiligung. Ja, ihr braucht das. Es ist nicht, dass man sagen kann, also Gott kann unter katastrophalsten Umständen immer noch was bewegen. Gott ist Gott. Gott ist allmächtig. Glauben wir das? Dann kann ich ihn durch mein Fehlverhalten auch nicht dran hindern, zu handeln. Aber ich brauche das, dass ich da, wo ich versagt habe, wo ich gescheitert bin, dass ich da Heilung erlebe, dass ich da Heilung empfange und wieder auf Kurs gebracht werden. Und das tut Jesus hier mit dem Petrus. Übrigens auch interessant, er redet ihn nicht mit seinem Titel Petrus an, ja, der Fels, oder eigentlich heißt Petros ist der Stein, der kleine Stein, Petra, die feminine Form ist der Fels, also für alle Petras, Petra ist eigentlich der Fels, Petrus ist eigentlich der kleine Stein, Klammer zu, nur mal so am Rande. Aber ja, Jesus gebraucht hier nicht diesen Titel, sondern Jesus gebraucht hier seinen alten Namen, Simon, Sohn des Johannes, jedes Mal. Was können wir hieraus lernen? Für mich geht das in zwei Richtungen. Die erste Richtung ist, Jesus geht genau so mit uns um. Da, wo wir versagt haben, begegnet uns Jesus mit all seiner Liebe. Wir können und dürfen also jederzeit kommen. Dazu werden wir gleich noch eine Predigt von Manfred Siebald singen. Nimmst du mich noch einmal an? Wir dürfen immer wieder kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal wie stark wir versagt haben. Egal wie sehr wir uns schämen, wenn wir in den Spiegel gucken. Egal was andere über uns denken und über uns reden. Wir dürfen immer wieder kommen. Und ich finde das also spannend. Es gibt da ein älteres Lied, das so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert geschrieben ist. Also um 1900 rum. Darf ich wiederkommen mit derselben Schuld? Und es gibt dieses Lied von Manfred Siebald, der ja bekanntlich noch lebt, der dasselbe Thema aufgreift. Nimmst du mich noch einmal an? Werden wir gleich noch singen. Und das ist also ein Thema, das also mehrere Generationen ganz offensichtlich beschäftigt hat. Und ich finde es ein total wichtiges Thema. Wir dürfen uns darauf verlassen, dass Jesus mit unserer Schuld liebevoll umgeht. Und ich gehe jetzt mehr auf die Heiligung. Ja, es gibt ja diese beiden Bereiche. Das Heil, also dass wir das ewige Leben haben, dass wir Vergebung haben, das fällt uns meistens gar nicht so schwer, sonst wären wir nicht hier. Ich denke, die meisten von uns haben das für sich in Anspruch genommen, sind dankbar darüber. Und ja, da müssen wir jetzt eigentlich, Halleluja, preist den Herrn, dass das so ist. Ich freue mich über jeden, der das angenommen hat und der das tut. Aber dann gibt es ja diesen zweiten Punkt und das Thema Heiligung ist ein Thema. Ich habe jahrzehntelang als Christ Bauchschmerzen gekriegt, wenn das Wort fiel. Weil ich immer das so verstanden habe, ich muss aus mir einen besseren Menschen machen, damit ich dann auch zu Jesus passe. Und dabei bin ich regelmäßig gescheitert. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen von euch genauso geht. Aus mir einen besseren Menschen zu machen, das ist mir bis heute nicht gelungen. Da sitzt meine Frau, die könnt ihr fragen. Ja, also noch besser sind die eigenen Kinder, aber die habe ich vorsichtshalber nicht mitgebracht. Nein, die sind über ganz Deutschland verteilt. Und dann habe ich irgendwann begriffen, nee, Heiligung ist was ganz anderes. Das, was wir hier lesen, ist Heiligung. Dass Jesus den Petrus, ich stelle mir das jetzt bildlich so vor, dass er ihn liebevoll in den Arm nimmt und sagt, du Petrus, hast du mich lieb? Und am Anfang noch, also erstes Mal ja sogar noch, hast du mich lieber, mehr als alle anderen? Und der Petrus erstmal ja, und dann scheint er ja schon ein bisschen zu merken, oh, das wird gefährlich. Dann, ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dieses Liebevolle, So geht Jesus mit dir um. Und wenn es jetzt irgendwo einen Punkt in deinem Leben gibt, wo du dich eigentlich schämst und wo du sagst, also nur gut, dass das hier sonst keiner weiß in der Gemeinde. Oder vielleicht wissen es die anderen sogar und du hast dich kaum hierher getraut. Noch schlimmer, alle wissen es. Und irgendwo, aber ich merke irgendwo, ich brauche Gemeinde. Wie viele Leute gehen nicht mehr in Gemeinde, weil sie sich schämen über dem, wo sie versagt haben. Und weil sie Angst haben, nicht wieder angenommen zu werden. Und wenn du so irgendwo so einen Punkt hast, dann stell dir das jetzt einfach ganz konkret bildlich vor. Jesus steht neben dir, nimmt dich in den Arm und sagt, du, hör mal, ich weiß um den Punkt. Aber lass uns den bearbeiten und dann darfst du weiter für mich unterwegs sein. Das ist das, was Jesus hier mit Petrus tut. Und das ist Heiligung. Denn darüber hat der Petrus zum zweiten Mal über seine Dinge geweint, ist traurig geworden, aber dann auch befreit und konnte vorwärts gehen. Dieser Punkt war überwunden. Das Zweite, was ich daraus lernen möchte, ist aber, wie gehe ich mit Menschen um, die gescheitert sind? Und das ist nicht nur eine Sache des Seelsorgers, sondern das ist die Sache jedes Christen, der mit anderen Christen umgeht, die an irgendeiner Stelle gescheitert sind. Ich meine, Jesus, das ist also, wer mich öfter hört, der hört das also jedes Vierteljahr mindestens einmal. Ein Beispiel, Jesus geht mit jedem anders um. Ja, also bei dem Zachäus spricht er das Thema Schuld überhaupt nicht an. Er sagt einfach, Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Und der Zachäus lädt noch alle seine Freunde ein, alles samt Zöllner und Sünder, und dann wird Party gemacht. Mitten in der Party fällt dem Zachäus auf einmal auf, mit Jesus Party machen und die Leute übers Ohr hauen, geht irgendwie nicht zusammen. Und da passiert dieser Schritt. Jesus hat es überhaupt nicht angesprochen. Aber der Mann schnallt's. Dann gibt es die Frau am Jakobsbrunnen. Als das Thema auf den Kern kommt, sagt Jesus, hol doch mal deinen Mann. Und sie darauf, na, ich habe keinen. Und darauf Jesus, stimmt, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Ich kann mir vorstellen, der Frau ist der Kinnladen runtergekippt. Aber Jesus sagt das ohne Anklage. Er sagt, das ist gottlos und das geht gar nicht und das widerspricht dem Gesetz. Du müsstest gesteinigt werden und so weiter. Sondern Jesus nennt einfach ganz ruhig die Fakten. Die Frau rennt ins Dorf, sagt, lass uns mal gucken, ob das nicht der Messias ist. Der hat mir alle meine Sünden gesagt. Also, dass das Sünde war, hat sie schon begriffen. Das brauchte Jesus gar nicht zu sagen. Und jetzt guckt euch mal die Stellen an, oder geht es in meinem Kopf durch, wo Jesus den Leuten wirklich Dinge um die Ohren haut. Wo er zu Schimpfworten greift. Ja, ihr seid wie Gräber. Innerlich verrottet und äußerlich schön weiß angestrichen. Oder ihr seid Schlangenbrut. Otterngezücht, hat Luther mal übersetzt. Oder er nimmt sogar die Peitsche, jagt sie aus dem Tempel. Mit wem hat er das getan? Durchweg mit den Frommen seiner Zeit. Also Vorsicht, Leute, das sind heute wir. Mit den Sündern ist Jesus sanft und liebevoll umgegangen. Jedem so, wie er es gebraucht hat. Bei manchen hat das angestoßen, bei manchen nicht mal das. Einfach im Leben mit Jesus haben die Leute schon begriffen, worum es geht und was nicht geht. Scharf wird Jesus im Umgang mit denen, die sich für besser halten. Da kann Jesus sehr scharf werden. Und hier ist der Simon Petrus, eigentlich auch einer der Frommen, aber hier ist er einer der Gefallenen. Vorher, wo Petrus auf dem hohen Ross saß, da kann Jesus zu ihm sagen, geh hinter mich, Satan, denn du redest, was menschliche Weisheit ist und nicht, was Gottes Plan ist. Ja, das ist doch sehr unsanft und sehr wenig liebevoll. Na, also jemand als Teufel zu bezeichnen, ist ja wohl so ziemlich das Heftigste, was ich tun kann. Da ist ja ein Rindvieh oder sonst was noch zärtlich dagegen. Ja, aber da ist das der Fromme, der meint zu wissen, wo es lang geht. dem fährt Jesus in die Parade. Das ist derselbe Simon Petrus, dem er das sagt. Aber hier, wo der gefallen ist, wo der, zum Glück gab es damals noch keine so guten Spiegel, ja, aber wo der sonst nicht mal in den Spiegel gucken kann, wo der sich schämt ohne Ende, da nimmt Jesus ihn in den Arm, ganz liebevoll, und geht mit ihm nächste Schritte. Und deswegen ist das für uns beides. Ja? Da, wo jemand überheblich ist, arrogant, wo er meint, er weiß alles besser, da ist mitunter auch mal ein scharfes Wort nötig. Auch in der Seelsorge, auch in der Gemeinde. Da, wo jemand selber unter seiner Schuld leidet, da ist ganz viel Liebe und Zuwendung nötig. Die gibt Jesus hier dem Petrus. Und das ist etwas, was mich an der Seelsorge Jesu immer wieder fasziniert. Ja, mal braucht es dieses ganz klare, du bist der Mann, das der Prophet Nathan dem David sagt. Ja, David, er hat ihm ja ein Gleichnis erzählt und daraufhin David, der muss ganz sicher sterben. Und darauf Nathan, na, das bist du, von dir habe ich geredet. Ja, also mal braucht es so einen ganz deutlichen Hinweis, aber ganz oft wissen wir doch, wo wir gescheitert sind. Da brauche ich nicht noch einen, der mich jetzt noch tritt, sondern da brauche ich einen, der mit mir weitere Schritte geht, der mir hilft, die Vergebung zu suchen, anzunehmen und zu gucken, wie ich weitergehen kann. Und es ist etwas, was mich, ja gut, wir sind, es gibt in Gemeinden immer zwei Extreme. Ich bin noch aufgewachsen, so rum muss ich es vielleicht sagen, und in einer Zeit, wo man sehr hart und sehr schnell und sehr scharf gerichtet hat. Und wo man sich tatsächlich dann als Sünder nicht mehr in die Gemeinde getraut hat. Gibt es ja so einen Witz, kommt einer zu Gott und sagt, Herr, Sie haben mich aus deiner Gemeinde rausgeworfen oder Sie lassen mich nicht mehr in deine Gemeinde rein, weil ich gesündigt habe. Sagt Gott zu ihm, mein Sohn, sei ruhig, mich lassen Sie doch auch nicht rein. In wie vielen unserer Gemeinden würden Jesus rausfliegen? Aber das war die letzten Jahrzehnte ein Problem. Inzwischen kippen wir auf der anderen Seite vom Pferd. Und man sagt, es ist alles beliebig. Ja? Sünde wird überhaupt nicht mehr angesprochen, häufig. Und wenn man es tut, dann du bist lieblos und wer bist du denn? Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist das andere Extrem. Ehrlich gesagt ist es ziemlich egal, ob ich links oder rechts vom Pferd runterfalle. Schmerzhaft ist das eine wie das andere. Sondern wirklich in Liebe. Ja, es hat mal jemand, der Satz fällt mir jetzt wieder so ein, das hat mal jemand in einem Erziehungsseminar gesagt, wie wir unsere Kinder erziehen sollen. In Liebe fest sein. Gilt für die Kindererziehung. Nicht hart, sondern in Liebe fest sein, konsequent sein. Und eigentlich gilt das auch im Umgang miteinander und auch im Umgang mit der eigenen Schuld, dass wir sagen, in Liebe schon die Dinge benennen. Und ich muss Sünde auch Sünde benennen. Ein Schlüsselerlebnis war mal in einem Seelsorgeseminar, wurde eine Frau in extrem aggressivem Ton angeschossen. Ist Scheidung Sünde, ja oder nein? Ich saß da drin, ich habe Bauchschmerzen gekriegt von diesem aggressiven Ton. Obwohl ich ja überhaupt, ich war weder angesprochen noch sonst was. Ich hab Bauchschmerzen gekriegt, so aggressiv kam das rüber. Dann die Seminarleiterin, ganz ruhig, Scheidung ist Sünde. Ich bin geschieden. Sogar der aggressive Frager war still. Es war also wirklich mucksmäuschenstill. Und dann sagt sie, ich lebe von der Vergebung, wie jeder andere Sünder auch. Und das ist für mich eigentlich zu einem Schlüsselerlebnis geworden für den Umgang mit Schuld. Wir dürfen nicht die Dinge unter den Teppich kehren. Jesus tut nicht, als wenn nichts gewesen wäre. Hey, ja, Petrus war ja eine extreme Situation und so weiter. Kann ja jedem mal passieren oder irgendwie so. Nee. Jesus legt schon seinen Finger auf diese Wunde, die der Petrus ja auch kannte. In aller Liebe, in aller Zärtlichkeit, aber er legt den Finger rein. Und es tut dem Petrus trotzdem auch weh, auch ohne, dass Jesus ihm ein paar Ohrfeigen verpasst. Aber dann kann die Sache heilen. Aber Jesus macht den Petrus auch nicht fertig. Das andere Extrem. Dass sich jemand gar nicht mehr in die Gemeinde traut, weil er ja weiß, für die bin ich jetzt das Letzte, für die bin ich jetzt der Abschaum, für die bin ich jetzt unten durch. Und Jesus geht ganz liebevoll mit dem Petrus um. Und dann warnt er ihn vor dem, was auf ihn zukommt. Er sagt, ja, Petrus, du wirst einen schweren Weg gehen. Jetzt bestimmst du noch selbst, wohin du gehst und was du tust. Und es ist hier nicht, ich habe auch schon mal eine Auslegung gehört, wo jemand das da ausgelegt hat, in dem Sinne, dass jetzt Jesus ihn führt. Das ist hier nicht gemeint, denn es wird ja, ups, ja, in der Version steht das nur an der falschen Stelle, genau. Das sagt er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Nachfolge kann was kosten. Nachfolge bedeutet, dass ich mein Versagen aus der Vergangenheit mit Jesus bereinige und dann vorwärts gehe. Aber es kann auch bedeuten, im Sinne des Petrus sogar ein Märtyrertod. Das wird wohl die wenigsten von uns betreffen, obwohl man das auch nicht so genau weiß. Ich denke schon seit Jahren, ich bin dankbar, sagen wir es mal so, ich bin dankbar für jedes Jahr, das wir noch haben, ohne dass wir wieder Verfolgung und Schwierigkeiten erleben müssen. Es kann noch 10 Jahre, es kann noch 20, es kann noch 50 Jahre dauern. Ich tendiere eher zu den 10. Aber wie gesagt, das haben die Leute im Mittelalter auch gedacht. Ja, als im 30-jährigen Krieg nur noch ein Drittel der Deutschen überlebt hat, der Rest ist durch Pest und Krieg umgekommen, haben sie auch gedacht, das ist das Ende. Wir wissen, es hat noch ein paar Jahre gedauert bis jetzt, deswegen immer vorsichtig mit solchen Prognosen. Aber im Moment spricht für mich vieles dafür. Es kann auch Schwierigkeiten geben. Und es ist eigentlich das Normalere, dass es die gibt. Aber auch da gilt, Jesus droht uns nicht, um uns Angst zu machen, um uns fertig zu machen, sondern wenn Jesus mit uns redet, geschieht das immer aus Liebe. Und diese Motivation, die wünsche ich mir, dass wir liebevoll miteinander umgehen. Aber es ist eben auch Liebe, wenn ich meinem Kind beibringe, dass es nicht auf die Straße laufen muss. Und ich habe also einmal einen Brüller losgelassen, wie nie in meinem Leben, als eins unserer Kinder auf die Straße laufen wollte. Ich konnte gar nicht so schnell zufassen. Die hat es gelernt. Die wusste dann, darf nicht auf die Straße laufen. Jetzt könnte man sagen, ja, so kann man doch sein Kind nicht anbrüllen und was weiß ich. Ja, es hat ihm aber in dem Moment wahrscheinlich das Leben gerettet. Ja, aber es kommt auf die Motivation an, dass wir in Liebe miteinander umgehen, füreinander da sind. Und in Liebe dann auch auf Schuld hinweisen, in Liebe Warnungen aussprechen, in Liebe auf Dinge hinweisen. Und wenn ich nicht Brüder und Schwestern gehabt hätte, die mich in verschiedenen Situationen auf Dinge aufmerksam gemacht hätten, ich stünde wahrscheinlich nicht mehr hier vorne. Wir alle brauchen solche Menschen. Und deshalb habe ich diesen Text mal aus diesen beiden Perspektiven gesehen. Einmal, wie geht Jesus mit den Menschen um? Und einmal aus der Perspektive, wie geht Jesus mit mir um? Beim ersten möchte ich von Jesus lernen. So wie er mit Petrus hier umgeht, so möchte ich mit Menschen umgehen. Voller Liebe und doch auch da, wo es sein muss, den Finger in die Wunde legen. Und auf der anderen Seite bin ich unheimlich dankbar, dass Jesus mit mir genauso umgeht. Da, wo ich mich für Dinge schäme, wo mir Dinge passiert sind oder ich Dinge getan habe, wollen wir es mal nicht gleich wieder so passiv ausdrücken, oder? Wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren. Und ich darf zu Jesus kommen und er nimmt mich an die Hand und hilft mir weiterzugehen. In diesem Sinne lade ich euch ein, dass wir jetzt einfach eine Zeit der Stille haben. Das ist vielleicht wirklich mal eine Sache nicht für die laute Gebetsgemeinschaft, sondern wirklich eine Sache für die Stille. Man kann diese Dinge auch mit einem Seelsorger besprechen, aber es gibt da Dinge, die gehören nicht in die große Runde der Gemeinde. Die kann man mit einem Seelsorger besprechen, die sollte man auf jeden Fall mit Jesus besprechen. Und dann ist eigentlich auch genug. Und ich möchte euch einladen, diese Dinge vor Jesus zu bringen und zu erleben, wie er seine liebevolle Hand um euch legt. Wir tun das jetzt in einer Zeit der Stille. Ich schließe die dann mit einem Gebet ab und dann singen wir das nächste Lied. Das ist übrigens auch nochmal ein Gebet. Wir beten dann also weiter im Lied.